Das Besondere an Silverstripe ist eigentlich, dass es sehr entwicklerorientiert ist.
Ich finde, dass der Code generell sehr fein strukturiert ist, also sehr schön objektorientiert.
Spannend wird es dann wirklich, wenn ich sage, ich habe konfigurierbare Produkte, die sehr stark auch mit dem Content auf der Seite verzahnt sind. Von unserer Positionierung als Agentur und auch die Kunden, die wir bedienen, sind es tatsächlich immer Unternehmen, die auf individuelle Lösungen setzen, customized Dinge brauchen, sei das jetzt von der Optik oder von ihren Prozessen oder von ihrem Content.
Revision 726. Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft Podcast. Wir sind heute zu dritt. Ich bin dabei vom Stammteam und wir haben zwei Gäste, den Andreas und den Werner. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Hi, ihr habt uns ja vorab geschrieben und zwar habt ihr ein Stück weit berichtet von der Konferenz, die ihr macht. Da sprechen wir gleich noch drüber, was genau das ist. Aber bevor es losgeht, frage ich euch beide mal, könnt ihr euch mal vorstellen in der alphabetischen Reihenfolge. Andreas, möchtest du vielleicht mal anfangen?
Ja, sehr gerne. Ich bin der Andreas Spannbauer. Ich habe eine Webagentur in Wien, schon seit über 25 Jahren. Wir machen maßgeschneiderte Websites und E-Commerce-Lösungen. Und arbeiten schon recht lange mit unterschiedlichen CMS-Systemen und seit einiger Zeit mit Silverstripe CMS. Ja, das ist die Kurzfassung.
Perfekt. Da droppst du auch schon mal das Thema. Silverstripe CMS ist das, was wir heute nämlich ein bisschen näher begutachten wollen. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Werner, vielleicht magst du aber vorher noch mal was zu dir sagen auch.
Ja, ich bin der Werner, wohne in Bad Ischl im Salzkammergut. Bin Freelancer und arbeite jetzt auch schon seit mehr als 15 Jahren mit Silverstripe CMS hauptsächlich und bin da auch in der Open-Source-Community recht gut verwurzelt.
Okay, cool. Und wie ich ja schon sagte, Werner, ihr kamt ja auf, oder du kamst auf uns zu hauptsächlich, glaube ich, mit der Anfrage, hey, wir haben hier so eine Konferenz, die wir organisieren. Habt ihr nicht Lust, irgendwie mit dem Working Draft da eventuell mal ein bisschen das Thema bekannter zu machen? Und dann haben wir gesagt, so hey, irgendwie ist es doch mega cool, auch über das CMS, also das Thema an sich mal zu sprechen. Und deswegen sitzen wir jetzt eigentlich hier zusammen. Und vielleicht gehen wir erstmal drauf ein, Silverstripe CMS habe ich persönlich jetzt noch nicht so oft gehört. Ihr sagt aber, ihr arbeitet schon super lang damit. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, was ist das eigentlich für ein CMS?
Ja, das Silverstripe CMS ist ein CMS auf PHP-Basis und gibt's jetzt schon seit über 20 Jahren, kommt von der Firma in Neuseeland, die auch Silverstripe heißt und hat sich ursprünglich sehr stark an Ruby on Rails orientiert. Und wir arbeiten recht gern damit, weil es sehr flexibel ist, weil man sehr einfach dann eben ans Ziel kommt, sehr schnell die Models entwickeln kann und auch dementsprechend dann die Formulare im Hintergrund gleich hat. Also es erleichtert uns die Arbeit sehr, sehr stark und ist sehr, sehr flexibel.
Okay, also im Endeffekt, du sagst es, Open Source CMS entwickelt aus in Neuseeland von einer Firma vor 20 Jahren. Gibt ja so einige CMS. Was zeichnet denn Silverstripe im Vergleich zu beispielsweise Strapi oder anderen CMS so aus? Also was ist das Besondere?
Ich finde, dass der Code generell sehr fein strukturiert ist, also sehr schön objektorientiert, das Ganze, und war es auch früher schon. Und das Besondere an Silverstripe ist eigentlich, dass es sehr entwicklerorientiert ist. Was mir besonders gut dabei gefällt, ist das mitgelieferte ORM, also das Object Relation Mapping, dass ich einfach in meinem Code in PHP gewisse Felder definiere oder Relationen zu anderen Objekten und das wird dann beim Build-Kommando automatisch in die Datenbank geschrieben. Also ich muss gar nicht mich jetzt großartig mit Datenbankschemata auseinandersetzen. Das definiere ich alles im Code und das macht dann Silverstripe selber für mich.
Ah, okay. Das ist so auch der Core sozusagen, den es auszeichnet jetzt im Vergleich zu beispielsweise zu einem anderen ja, CMS wie jetzt, ich sag mal WordPress oder so, wo du ja ganz viel so what you see is what you get, No-Code-mäßig deine Oberfläche definierst irgendwie, die Felder genau zusammenziehst, wie du es gerade haben willst. Und das heißt, bei Silverstripe geht es aber vor allem darum, halt die Felder über die Datenmodelle zu definieren in Code.
Genau. Also die Entwickler definieren die Struktur, den Content, das Ganze und die Editoren, die anderen Leute, die können dann da drin nichts mehr kaputt machen.
Also ich glaube, das ist ein Kernkonzept von Silverstripe, dass diese, was Werner gesagt hat, diese klassische Rollendefinition, du bist ein Redakteur, du bist ein Developer und du bist ein Marketingmensch oder wie auch immer, dass das von der Architektur her sehr streng gedacht oder vorgegeben ist irgendwo. Und das mag jetzt nicht für jede Situation richtig sein und passen, aber für skalierbare Seiten, die man gut für eine sehr customized Lösung vielleicht braucht, hat sich das Konzept für uns oder unsere Kunden auch ganz gut bewährt, weil wir einfach sagen, ja, ein Redakteur ist jetzt nicht unbedingt jemand, der sich à la WordPress die Sachen zusammenklickt oder irgendwie 100.000 Checkboxen hat, um irgendwas zu machen oder kaputt zu machen, sondern dass man das eigentlich für seine Rolle sehr gut auch im Backend aufräumen kann, dass er wirklich das macht, was er fürs Tagesgeschäft braucht im Endeffekt und nicht selber Plugins installiert oder konfiguriert.
Ja, das, also du sagtest ja auch vorher, Andreas, dass du mit der Agentur, dass ihr verschiedenste CMS auch einsetzt. Silverstripe ist jetzt eins davon. In welchen Fällen entscheidet man sich denn dann oder entscheidet ihr euch denn dann auf Silverstripe zu gehen oder wann habt ihr das in der Vergangenheit gemacht?
Also in der Vergangenheit gab es bei uns, also uns gibt es ja schon recht lange, dementsprechend auch viele CMS, mit denen wir hantiert, experimentiert haben. Drupal, Typo 3, was auch immer, eben auch WordPress, klarerweise kommt man nicht drum herum. Und in letzter Zeit sind es wahrscheinlich 90%, wo wir mit Silverstripe arbeiten. Das liegt natürlich auch darin, weil wir es klar gut kennen. Das heißt, man wird ja jetzt auch nicht alle zwei Monate ein neues Tool ausprobieren. Also es gibt natürlich auch eine gewisse, ich will nicht sagen Bequemlichkeit, aber mit dem Tool, mit dem man natürlich am besten kann, ist man wahrscheinlich auch am besten unterwegs und am schnellsten. Das heißt, klar, Leute, die mit anderen Systemen super fit sind, werden jetzt auch nicht sofort in ein neues Tool springen, das ist schon klar. Aber von unserer Positionierung als Agentur und auch die Kunden, die wir bedienen möchten, sind es tatsächlich immer Unternehmen, die auf individuelle Lösungen setzen, customized Dinge brauchen, sei das jetzt von der Optik oder von ihren Prozessen oder von ihrem Content und wo auch eine gewisse Skalierbarkeit und Langfristigkeit ein Thema sind. Das heißt, wir haben jetzt kaum Kunden, wo man sagt, jetzt machen wir eine Landingpage, die ist drei Wochen da und dann haben wir es wieder weg oder wir machen schnell eine Kampagne über Socials und die wird dann wieder eingestampft. Also das kann auch mal sein, aber das ist jetzt eigentlich nicht unser Kerngeschäft irgendwo, sondern wir haben tatsächlich einen Kunden, den betreuen wir schon seit 21 Jahren. Sind wir auch natürlich stolz und freuen uns, wenn man mit dem Kunden mitwachsen kann. Und Silverstripe ist da eigentlich auch in den meisten Fällen eine gute Grundlage, weil es eben diese Themen Content, Design, Applikation auch wirklich so sauber voneinander trennt, dass man auch dann gut mitwachsen, mit upgraden kann. Und das ist für uns als Agentur oder unsere Positionierung, das heißt, wir machen jetzt keine Dinge von der Stange oder irgendwo, dann eigentlich eine sehr gute Grundlage.
Ja, das ist natürlich mega cool, gerade wenn es so eine Trennung gibt oder man sagen kann, okay, wir können hier an verschiedenen Stellen unterschiedlich skalieren. Vielleicht, wenn man da auch mal technisch nochmal ein Stück weit in das System reingeht. Ich habe vorab gelesen, dass sich das Thema oder dass Silverstripe sich eigentlich so in zwei Themenblöcke unterteilt. Einmal so eine Art Framework, wo es wohl um die kompletten Prozesse so rund um Web geht. Und dann um das Thema CMS. Habe ich das richtig verstanden? Könnt ihr da nochmal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen? Wie ist das System aufgebaut?
Schon im Großen und Ganzen, also es gibt verschiedene Composer-Module, die man miteinander installieren kann. Und prinzipiell kann man Silverstripe auch ohne den CMS verwenden. Mhm. Also nur das Framework, wenn man jetzt wirklich irgendwie was Headless bauen will und man braucht jetzt nicht den Seitenbaum und das Ganze mit Editieren, also von Seiten, wo dann eben eine eigene URL gemacht wird und so weiter. Und das andere Modul ist dann das CMS selber, das eben, wie ich gerade schon gesagt habe, auf einem Seitenbaum basiert. Das heißt, ich habe Seiten und Unterseiten und die Menüstruktur und die URLs und das Ganze definieren sich dann darüber. Also das ist jetzt auch anders als bei WordPress oder so, wo ich das jetzt eher nicht habe.
Und wie interagiert man dann so als Entwickler mit diesen beiden Teilen? Du hast ja jetzt schon gesagt, entweder verwende ich das so oder so, aber verwendet man die überhaupt autark oder sagt man lieber, nee, bringe ich eher zusammen? Und wie macht man das dann?
Bei den meisten Webprojekten verwende ich es also mit CMS. Klar, weil das meiste ist bei mir sind eben Webseiten. Aber es gibt auch Leute, die dann irgendwie so spezielle Apps für irgendwie was bauen, die halt als Backend dienen für irgendwelche React-Apps oder Handy-Apps oder so. Die verwenden es dann teilweise auch ohne dem CMS, wenn es sein muss.
Mhm. Ja, wenn es mehr Richtung Applikation geht oder wie auch immer.
Genau. Und im CMS kann ich dann eben im Code eigene Seitentypen definieren, wenn ich will, und eigene Datenobjekte dazu. Und die halt die Daten dann ineinander in Relation setzen. So wie man es halt auch sonst auch in der Datenbank macht. Also man hat ein Has-One, ein Has-Many, eine Many-Many-Beziehung. Und das Ganze definiere ich halt dann im Code, habe verschiedene PHP-Klassen, die halt Datenobjekte sind. Das landet dann eben automatisch in der Datenbank. Da kümmert sich dann Silverstripe ganz stark drum. Und beim Entwickeln selber gehe ich jetzt immer mehr auch eben von einer gewissen Datenstruktur aus. Also was will mein Kunde? Was hat er für Sachen? Und nicht, wie ich es manchmal schon gesehen habe bei anderen Projekten. Ich habe jetzt irgendwie eine deutsche Liste mit den Resellern oder wo man irgendwie was kaufen kann. Und dann habe ich noch eine eigene englische Liste. Und die sind eben nicht immer miteinander synchronisiert, weil es halt einfach zwei Textblobs auf zwei unterschiedlichen Seiten sind. Einmal auf der deutschen und einmal auf der englischen. Und in Silverstripe selber würde ich halt ein Datenobjekt anlegen für den Reseller oder Händler, wo ich eben ein Produkt kaufen kann. Und gebe halt dann den einmal in der deutschen und einmal in der englischen Liste aus. Je nachdem, in welcher Sprachversion das ich gerade bin.
Okay, das heißt, man hat halt Datenobjekte, die man halt als Entwickler anlegen kann und die sich dann halt eins zu eins auf der Website wiederfinden können und darüber kann man halt seine Seiten dann aufbauen. Und so wie ich es verstehe, ist es halt relativ stark gesteuert aus dem, was man halt im Code definiert.
Im Großen und Ganzen schon, ja.
Okay. Und genau, PHP hast du ja schon genannt. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen mehr zu diesem Tech-Stack sagen. Du sagtest am Anfang, es orientiert sich ziemlich so an Ruby on Rails. Jetzt bin ich nicht so der Ruby on Rails-Experte. Was bedeutet das konkret?
Na, geschichtlich, also historisch hat sich sehr stark an Ruby on Rails orientiert, eben mit dem ORM, dass ich im Code meine Daten strukturiere und das CLI-Tool für Silverstripe heißt auch Sake. Das orientiert sich auch vom Namen her an dem Rake. Das ist sowas Ähnliches wie in der Laravel-Welt das Artisan. Also über das Sake kann ich halt dann in der CLI eben verschiedene Tasks aufrufen und irgendwie Sachen steuern. Von dem her mit. Und auch, glaube ich, von dem Grundprinzip hier, Grundprinzip ist auch vieles, eben, es gibt gewisse Konventionen und die sind quasi über Konfiguration. Es gibt gewisse Konventionen, dass ich eben Datenobjekte habe, wie ist eine Konfiguration aufgebaut und so.
Okay. Kannst du da nochmal ein bisschen tiefer gehen in die und Beispiele? Also was würde man jetzt konfigurieren bei so bei dem CMS? Also ich sage irgendwie, okay, hier ist mein Datenobjekt, so stelle ich mir das vor, ne? Ich sage jetzt, ich möchte die Website bauen. Du hast eben genannt, es gibt eine Liste von irgendwie Resellern meines Produkts, wenn ich irgendein Marketplace aufbaue oder irgendwie sowas, ne? Und da kann ich jetzt konfigurieren, okay, hier ist mein Reseller-Objekt, hier ist mein Produktobjekt. Zeig die mal alle Daten, die ich habe, auf der Website an und mach das ja im Frontend. Frontend kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber was würde ich da konfigurieren wollen?
Gut, also viele Sachen gibt's einfach schon Konventionen, wie zum Beispiel, welches Template wird dann für was verwendet, für welchen Seitentyp, wie muss der heißen, wo muss der liegen, dass es automatisch gefunden wird. Und dann könnt ihr natürlich immer noch, wenn ich will, drüber gehen und sagen, nee, nimm bitte ein anderes Template her. Oder so. Also es gibt so verschiedene nette Helferlines, dass ich eben weniger Code schreiben muss, weil einfach das System selber schon sagt, wenn es in dem und dem, dem System irgendwie rumliegt, dann nehme ich einfach das mal als erstes.
Okay, das heißt, jetzt verstehe ich. Das heißt, mit Templates meinst du aber halt dann Frontend-Templates. Also ich baue hier irgendein fertiges HTML-Template und das verwende ich dann, meinst du das?
Genau. Die strukturiert sind, da gibt's auch dann gewisse Konventionen.
Okay, und dann legt man das an und kann das eventuell überschreiben oder sowas für einen Unterdatentyp oder so. Ja, okay, verstehe.
Genau.
Jetzt ist PHP ja die Basis. Muss man dazu, also zum Betreiben von der Software irgendetwas spezielles Wissen, also gibt's dann ja beim Hosting irgendwas zu beachten, oder wir haben jetzt natürlich hier unseren Sponsor Mittwald, da kann ich mir da einfach eine PHP-basierte virtuelle Maschine klicken und dann das ganze CMS da easy über die CLI installieren, oder wie würde das ablaufen?
Im Großen und Ganzen schon, ja, also normales LAMP-Stack, also irgendwie halbwegs modernes PHP, eine Datenbank, meistens MySQL oder MariaDB, ein Webserver und gutes ist. Da braucht man jetzt generell nicht recht viel für Silverstripe. Also das ist sehr, in der Grundversion ist es sehr genügsam. Ein paar PHP-Extensions müssen installiert sein, aber das sind die eigentlich eh überall beim Hosting dabei sind.
Genau. Ich glaube, man muss da nur nach unten abgrenzen bei den, ich sage jetzt mal, Mini-Mini-Paketen bei manchen Webhostern, wo ich zum Beispiel, keinen SSH-Zugang habe oder wo Composer nicht läuft oder so irgendwo, da ist dann vielleicht Schluss. Das geht auch, ist dann aber irgendwo mühsam. Weil du gerade Mittwald gesagt hast, wir haben 3-4 Seiten, die laufen dort. Das funktioniert gut. Und ich denke, so wie Werner gesagt hat, wenn die klassischen Basics, wenn man es jetzt auch wieder mit WordPress oder so vergleicht, das ist eigentlich meistens irgendwo das gleiche Umfeld, wo man eine Basis braucht, und natürlich kann man nach oben hin mit Performance und Speicher und so weiter und so fort noch immer mehr machen, aber so ist genügsam, denke ich.
Okay, und Werner, du sagtest ja vorhin auch, dass du in der Open Source Community da aktiv bist. Kannst du darüber ein bisschen erzählen? Wie läuft das da so ab?
Wie läuft das so ab? Ja, die Silverstripe Open Source Community ist eine relativ kleine, aber sehr internationale Community, eigentlich über die ganze Welt verstreut. Etliche Europäer sind hier, auch viele eben Neuseeland, Australien, Amerika. Und ja, wir hängen dann oftmals gemeinsam im Chat ab. Früher IRC, seit Jahren ist das irgendwie ein Slack-Channel. Und seit mehr als 10 Jahren treffen wir uns dann eben einmal im Jahr auch persönlich. Ist eben aus diesem IRC-Channel entstanden, so, hey, wir könnten uns doch mal auch persönlich treffen. Und aus dem ist dann irgendwie die Konferenz entstanden, die jetzt jedes Jahr eben in irgendeinem anderen Ort ist in Europa.
Okay, das heißt, die macht ihr tatsächlich jährlich. Und jetzt findet sie halt, ich glaube, die ist ja in Salzburg, ist das richtig, statt?
Genau, die sind Salzburg, bei den Stiegl Brauwelten, also in der Brauerei, in denen ihr im Veranstaltungsraum oben in der alten Melzerei unterm Dachstuhl. Und ja, da freuen wir uns schon recht drauf.
Erzähl mal, was findet da statt? Was passiert da bei dieser Konferenz? Trifft man sich einfach nur und es ist eine Braustube und es gibt was zum Trinken, sag ich mal? Oder wird es Vorträge schon, geben?
Schon ein bisschen mehr. Also die Konferenz ist von Mittwoch, dem 16. bis Freitag, den 18. September, heuer 2026. Mhm. Am Mittwoch treffen wir uns für einen Hackday, wo wir einfach gemeinsam an Projekten hacken oder Sachen erledigen, die wir schon längst mal machen wollten.
Was habt ihr da so in der Pipeline?
Das ist eher so, jeder bringt sein eigenes Projekt mit zum Hacken und dann schauen wir, wie wir uns gegenseitig unterstützen.
Das heißt gar nicht so am CMS selbst, sondern halt irgendwie so
was die schon. Also es ist entweder man sucht sich irgendwelche Issues auf GitHub, wo man sagt, da kann man irgendwie rangehen, dass sich dann vielleicht auch kleine Teams bilden.
Mhm.
Oder man tauscht sich eben aus dann zu Projekten oder Themen, die einem länger schon irgendwie unter den Nägeln brennen, dass man dann da gemeinsam was macht, wo man sich dann eben auch vor Ort gemeinsam ist.
Was hast du da für eine Agenda? Was sind deine Themen, Projekte, die du mitbringst? Oder ihr, Andreas, natürlich auch an dich die Frage.
Bezüglich Hackday, ich war jetzt bei zweien dabei sozusagen. Und vorweg, ich bin, glaube ich, auf der StripeCon der einzige Nicht-PHP-Entwickler. Das heißt, bei manchen Dingen stehe ich einfach vor einem rauschenden Vorhang und staune. Und ich werde auch oft gefragt, warum ich da überhaupt hingehe manchmal. Also ein bisschen Ahnung habe ich dann doch. Es ist von der Konferenz her, jetzt abgesehen vielleicht vom Hackday, weil das ist ein spezielles Format in dem Ganzen, aber wirklich eine super Community, wo man sich wirklich, ich muss sagen, sehr professionell und sehr offen über alle möglichen Themen austauschen kann, die jetzt natürlich unsere Arbeit betrifft, Silverstripe sowieso, aber auch, wie man es darüber hinaus mit Herausforderungen umgeht, aller Art. Es ist eben eine europäische Community, die sich, wo es jetzt überhaupt keinen, ich sage jetzt mal, Konkurrenz- oder Mitbewerbsgedanken gibt, jemand könnte mir was wegnehmen oder da steigt man sich auf die Füße, das ist da gar nicht. Man ist eigentlich sehr kollegial, professionell unterwegs. Die Leute helfen sich auch über die Konferenz hinaus. Es ist da wirklich ein super Netzwerk entstanden. Und Werner hat es eh schon gesagt, es ist oder tut so eingangs, Silverstripe ist in Europa jetzt nicht super bekannt, anders in Neuseeland, Australien. Da hat es natürlich ein anderes Standing, aber die Community ist klein, aber sehr aktiv und sehr, sehr hilfsbereit. Und ich bin, ich weiß jetzt nicht, schon 10, 12 Mal auf der StripeCon gewesen und man freut sich immer wieder drauf, weil es einfach ein super cooler Austausch ist mit Gleichgesinnten, die alle nur mit Wasser kochen und irgendwo die gleichen Challenges haben. Und das ist immer super inspirierend und hilfreich, wenn man da wieder rauskommt.
Ja, es ist einerseits wie ein kleines Klassentreffen jedes Jahr.
Ja.
Aber andererseits schauen wir auch, dass wir, wenn Leute neu da sind, dass wir die dann auch herzlich aufnehmen.
Ja.
Von dem her. Also wir sind jetzt keine so elitären Zirkel, die da nur untereinander Informationen austauschen, sondern es ist generell eine sehr, sehr hilfsbereite Community. Eben auch online. Wenn ich manchmal frage, hey, hat jemand schon mal das und das gelöst, dann kriege ich manchmal sehr gute Antworten. Oder manchmal, hey, da gibt's eh schon ein Modul dafür, nimm doch das her. Oder konfiguriere das irgendwie für deine Bedürfnisse.
Ja, manchmal ist der Werner als Silverstripe-Urgestein dann selbst die Antwort, weil er natürlich da einfach umfassendes Know-how hat und super hilfsbereit ist und dann natürlich auch gerade Neueinsteiger natürlich super helfen kann. Und das ist ja bei allen CMSen irgendwo ein Thema. Wie komme ich da rein? Und man muss natürlich sagen, bei Silverstripe ist die Lernkurve jetzt nicht super easy oder flach. Und da ist dann natürlich die Frage, wer kann mir helfen? Wie gut ist die Dokumentation? Wie sieht so ein Onboarding aus? Und gibt's da Leute, mit denen ich auf Augenhöhe schnell mal die eine oder andere Frage wälzen kann? Und das funktioniert auf Slack und anderen Kanälen, aber in erster Linie Slack eigentlich finde ich sehr gut.
Wir kommen gleich zurück zur Konferenz, aber du sagst gerade, es ist die Lernkurve ist nicht gerade flach, sondern eher also mit einem starken Anstieg verbunden. Was sind da so die ausschlaggebenden Faktoren, warum das eventuell ein bisschen länger braucht, bis die eine oder andere Sache Klick macht?
Also ich kann jetzt nur von meiner Seite, wie gesagt, ich bin ja kein PHP-Entwickler, aber wir haben natürlich bei uns in der Agentur das ein oder andere Mal schon natürlich mit Kollegen, Kolleginnen da die Situation, dass Leute das halt ja nicht kennen und wir halt natürlich dann drauf schauen, dass man da gut reinkommt, dass man sich anfreundet damit, dass man eben die Besonderheiten kennenlernt. Das eine ist natürlich vom Framework her die Komplexität. Die ist vielleicht, wenn ich es jetzt mit kleineren Systemen vergleiche, natürlich einmal ein bisschen umfangreich. Andererseits, Werner hat schon erwähnt, es gibt sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal, Konventionen und Standards, wie man denn was zu machen hat, wie man was benennt, wo es zu liegen hat. Das ist vielleicht für Leute, die aus der WordPress-Ecke kommen oder Ähnlichen, könnte ich mir vorstellen, dann dort erschlagend. Und ich bekomme aber jedes Mal das Feedback, wenn man dann eigentlich zum ersten Mal damit gearbeitet hat und gesehen hat, warum die Dinge sind, wo sie sind und dass das so heißen, dass es absolut Sinn macht und dass man dann auch erkennt, und das ist eigentlich für mich dann auch entscheidend, wie schnell man dann auch zu einem Ergebnis kommt, wenn man mal sozusagen diese Grundlage inhaliert, begriffen hat, wie schnell man dann eine Datenstruktur, eine Grundlage, eine Webseite bauen kann. Das erschließt sich dann so irgendwo ab der Mitte, sage ich mal, wo man dann wirklich sieht, okay, das macht alles Sinn, damit kann ich wirklich nachhaltig super geschwind Dinge bauen, wo ich vielleicht mit anderen Systemen länger brauche und habe dann lange nicht so eine gute Grundlage.
Okay, verstehe.
Aber vielleicht zur Lernkurve und hat der Werner da bessere Einblicke, das ist nur das, was ich halt aus meiner Perspektive oft sehe.
Ja, man, klar, mit der Flexibilität kommt natürlich auch ein bisschen Komplexität dann dazu. Ja. Zwei Sachen, die mir da gerade noch mit einfallen. Also ich kann auch, das eine ist, dass das Frontend ist jetzt überhaupt nicht irgendwie definiert wie in anderen CMSs. Also es gibt schon ein Templating-System, aber wie dann mein restlicher Frontend-Stack ist, das kann ich alles dann auch selber entscheiden. Und klar, bis das dann mal geht, dauert vielleicht manchmal, dadurch, dass es auch sehr viel für sehr individuelle Projekte eingesetzt wird, gibt es eigentlich de facto keine nennenswerten Themes, die man sich jetzt irgendwie so dazu installieren kann und dann schaut das gleich mal nach was Gutem aus. Das fehlt so ein kleines bisschen. Ich selber habe dann mein eigenes Standard-Theme, das ich dann so von dem ich irgendwie starte, oft bei den Projekten, aber es gibt jetzt wenig so öffentliche Starter, die dann irgendwie ein Read-Tailwind-Setup haben oder ein Webpack-BAM oder sonst was mit. Das sowas gibt es jetzt leider Gottes nicht.
Aber sag mir mal, wieso ist das so? Also wieso gibt's das nicht? Einfach weil es nicht so viele Benutzerinnen und Benutzer gibt vom CMS oder was sind die Gründe?
Wahrscheinlich auch so ein Henne-Ei-Problem. Natürlich und weil die meisten Leute dann eh so ihren eigenen Stack haben und aufgrund von dem dann wieder weiterarbeiten.
Die das ich glaube, es liegt daran, dass eben auch in Silverstripe wenig Leute unterwegs sind, die eben diese, ich sage jetzt mal, Seiten von der Stange oder mit Theme oder Page-Bildern und so weiter arbeiten, weil deren Kunden, also wenn man jetzt noch wieder nach Neuseeland schaut, wo eben Banken, Regierungen, Versicherungen und so weiter, also sehr große Seiten mit Silverstripe arbeiten, wo einfach die klassischen Silverstripe-Developer wahrscheinlich keine Kunden haben, wo ich sage, ich brauche ein Standard-Theme, von dem ich wegarbeite, sondern natürlich habe ich so wie Werner gerade gesagt hat, mein Standard-Tooling, Frontend, ob das jetzt Read oder Webpack oder sonst was ist, baust da ein und multipliziert das und das wächst so vor sich hin. Aber es gibt eben kaum meines Wissens Silverstripe-Seiten, wo ich sage, ah, Da nehme ich jetzt das 2021, ändere die Farbe zweimal, die Typografie und fertig ist es. Also für diese Art von Webprojekten ist es wahrscheinlich auch nicht, ich sag mal, konzipiert oder gedacht worden.
Einfach aufgrund der Komplexität dann?
Aufgrund der Komplexität und der Skalierbarkeit, dass man sagt, okay, Silverstripe ist eine sehr solide Grundlage, mit der du unfassbar viel machen kannst. Es ist aber jetzt nicht das One-Click-Installer-Ding, wo du sagst, mach mir jetzt schnell eine lustige kleine Seite, die gut aussieht. Dafür ist es wahrscheinlich ein Overkill und auch nicht gemacht. Und wahrscheinlich gibt's auch aus dem Grund. Und ich glaube, es gab mal in Silverstripe 2 oder 3 Seiten, es gab mal schon ein Theme Marketplace. So ein bisschen wie in WordPress gibt. Da konnte man für ein paar Dollar eben solche Themes kaufen. Ich meine, es hat sich nicht durchgesetzt, einfach weil die Positionierung schlicht eine andere ist, als wie von anderen CMS.
Erstens das und zweitens, ich glaube, in einem Projekt haben wir eh mal irgendwo so ein Theme dazu gekauft.
Ja, richtig, hatten wir.
Und das dann zu konfigurieren, war dann wieder aufwendiger, als es dann irgendwie selber zu schreiben. Weil dann
das ist ja
auch
dann
wieder mit veralteten CSS war und so weiter. Also das war,
ach so,
das war irgendwie übel. Aber
wenn ich das aber
das mit ja.
Wenn ich das dann aber richtig verstehe, das, was ihr eben sagtet, man hat die freie Wahl sozusagen, wie man jetzt Frontend da einsetzt. Klar, es gibt eine Template-Engine. Kommen mir zwei Fragen. Zum einen fangen wir vielleicht erstmal so an mit ihr habt jetzt Vue, glaube ich, genannt, ne? Aber wie ist denn das mit React, wenn es so ein wie wäre das mit Vue oder mit React? Kann man auch die beiden sozusagen Frontend-Frameworks, die eher JavaScript-basiert sind und die ja jetzt nicht so klassische Template-Sprachen nutzen oder integrieren, kann man das auch nutzen dann als Frontend-Frameworks überhaupt?
Prinzipiell ja. Natürlich viele Sachen, die dann im normalen HTML-Bereich sehr sehr angenehm sind, wie ich habe den Seitenbaum, der dann automatisch meine Pfade zu den Unterseiten macht. Diese Logik müsste ich halt dann wieder irgendwie selber nachbilden in Vue oder in Next.js oder in React oder sonst was. Aber prinzipiell schon. Also ich kann auf die Daten auch über diverse Schnittstellen zugreifen, entweder REST oder GraphQL. Das ist prinzipiell mit on board, wenn man das braucht. Oder man installiert sich halt als Modul dazu für eine REST-API.
Da sprichst du ja eigentlich den zweiten Punkt an, den ich so als Frage hatte. Mhm. Ne? Du hast jetzt gerade GraphQL genannt. So. Mhm. Man könnte es dann halt eher so betrachten, es ist halt ein man könnte es als Headless CMS betrachten. Dann bräuchte man dieses Templating wahrscheinlich gar nicht. Ne?
Genau, das kann man machen, wie man will. Es geht natürlich auch als Headless CMS. Mhm. Dafür muss ich halt dann ein paar Späße, die halt in den Templates dann dabei sind, dann selber nochmal nachbilden in JavaScript.
Habt ihr damit schon mal gearbeitet oder würdet ihr eher sagen, boah, weiß ich jetzt nicht, ob man das will?
Es gibt Leute, die machen's. Ich selber bin entweder mehr im Backend unterwegs bei Kundenprojekten oder mache halt eher kleinere Webseiten, wo man das jetzt weniger stark braucht.
Okay.
Ja, wir haben es bei zwei Projekten tatsächlich gemacht, dass wir headless arbeiten, aber einfach, weil das Projekt von der Natur das sozusagen mit der Anforderung so war, dass es so ist. Und es funktioniert auch ganz gut, aber es ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es gab so vor 4, 5, 6 Jahren, keine Ahnung, diese große headless Revolution oder ein bisschen dieser Trend auch oder so. Gibt's Vorteile, es gibt aber auch Nachteile und man muss sich bei einer, ich sage jetzt mal, klassischen Website, die wo sozusagen HTML der Hauptkanal ist irgendwo, muss man sich einfach die Frage stellen, lohnt sich die Komplexität, die damit einhergeht, mit Abhängigkeiten und so weiter, brauche ich das für eine klassische Website? Klar, wenn ich eine App bin oder mehrere Kanäle bespiele, schaut die Sache anders aus.
Ja.
Aber für mich hat sich so ein bisschen dieser Headless Thema hat sich wieder ein bisschen abgekühlt. Natürlich gibt's jetzt KI und andere Themen. Aber Na. Von daher glaube ich, muss das Projekt diese Anforderungen sozusagen mitbringen. Das muss Sinn machen und dann klappt das auch ganz gut. Also wir haben da einmal mit ganz früher mal mit Angular und einmal mit React was gebastelt und das hat über die in dem Fall die REST API eigentlich super geklappt, dass man das trennt. Von daher.
Okay. Also
ich bin jetzt eher auf statische Seiten, also dass man Silverstripe mit einem Static Publisher Modul statische Seiten generiert.
Okay.
Umgestiegen, dass es halt dann wirklich flott ist, die Seite, wenn sich eh wenig tut, also so typische Katalogseiten oder für irgendwie Hotels oder sowas, wo es jetzt nicht ständig was rührt. Und das dynamisch halt damit HTMX reinladen, wenn ich was brauche.
Ja, das ist auch schön, ja.
Okay, also das heißt, da gibt's halt die Möglichkeit, auch dann sozusagen einfach sich zu entscheiden, welchen Weg man geht.
Genau,
statische Seiten, da wo es halt funktioniert, ne? Weiß nicht, man hat ja heute ganz viel diese hyperpersonalisierten Webseiten, wo halt irgendwelche Module halt, sei es jetzt der Login, ne? Und dann passiert halt irgendwas oder Content oder du landest von irgendeiner AI-Abfrage halt auf dieser Website und willst halt einem Kunden, der über so eine AI-Abfrage kommt, halt ein anderes Head-Modul anzeigen, als du es vielleicht im Standard machst oder so. Da ist natürlich auch dann, ich finde, da kommt einem halt dieses Thema Trend zum Statischen hin halt nicht gerade entgegen. Aber ja, es gibt halt Lösungen, dem entgegenzutreten. Das ist auf jeden Fall richtig.
Das ist klar, ja.
Vielleicht kommen wir jetzt nochmal auf die Konferenz zurück, da sind wir ja eben abgebogen. Ne? So, also erster Tag, habt ihr gesagt, oder Werner, du hast gesagt, ne, ist so Community Day, man macht so ein bisschen Hackathon, jeder bringt so seine Fragen, die Probleme mit, vielleicht unterhält man sich an der einen oder anderen Stelle, wo geht's denn hin mit dem CMS oder so. Und dann gibt's ja noch zwei weitere Tage, ne?
Genau, bei den beiden anderen Tagen sind dann dementsprechend Vorträge geplant und das Wichtigste eigentlich dann der Hallway-Track dazwischen, also dass man auch netzwerken kann, sich unterhalten kann über gewisse Sachen noch, sich auch besser kennenlernt und da hat einfach dann gute Kontakte knüpft und auch natürlich das Wissen austauscht, was man so hat. Ja.
An wen richtet sich dann die Konferenz? Hauptsächlich an Leute, die mit dem CMS jetzt im Moment arbeiten oder?
Also hauptsächlich an Entwickler und Leute, die im Webbereich unterwegs sind.
Mhm.
Und natürlich auch an Leute, die sich prinzipiell für ein neues CMS interessieren oder für ein sehr flexibles CMS,
Wie
man dann coole Sachen machen kann.
Okay, also da werden wir auf jeden Fall mal die Website verlinken. Unser Stefan Baumgartner ist ja auch auf der Konferenz am Start, habe ich gesehen.
Genau, der war schon 2019 auch in Krems dabei.
Ganz genau, ja.
Und hat's sehr genossen, hat er gesagt. Also der hat mich gefragt, hey, wir sind wieder in Österreich und bin dabei. Also das war, da hat er nicht lange überlegt, dass er kommt.
Das ist sehr gut. Also für die Leute, die das interessiert, guckt mal auf der Website vorbei, ne? Und gerade wenn ihr sowieso in der Umgebung wohnt, sage ich mal, Salzburg, das spricht jetzt die Menschen aus Süddeutschland ja in jedem Fall auch noch an. Natürlich und all unsere österreichischen Hörerinnen und Hörer, der Weg ist ja nicht so weit. Und ich habe gehört, die Salzburg ist recht gut angebunden mit dem Zug. Da kann man ja mal vorbeikommen in jedem Fall und auch für Leute, die halt von weiter weg kommen. 3 Tage Programm geboten. Ich denke, da klickt's euch mal durch. Ist nicht mehr lang hin. Wie ist das mit den Tickets? Wo seid ihr da preislich so gesettelt?
Tickets sind wir um die 250 Euro und für Studenten haben wir auch Studentenpreise dann.
Sehr gut. Das ist top.
Genau, also 250 Euro für alle 3 Tage inklusive Essen und Party des Abends. Und so außenrum. Also es ist eine Community-Konferenz von der Community für die Community. Wir haben so kalkuliert, dass man eben dann eben umisant, wie es bei uns heißt, also dass wir gerade so die Kosten decken von dem her und müssen jetzt da keine riesen Gewinne einfahren.
Ja.
Und wenn was übrig bleibt, dann kommt es eben in unseren Verein für die Förderung von Open Source in Europa, S2Hub, wie wir da heißen.
eben auch, um dann Open Source und speziell Silverstripe in Europa weiter zu fördern.
Und ich glaube, das ist auch das Schöne an der Geschichte, dass es eben keine, ich sage jetzt mal, Sales-Verkaufsveranstaltung ist, sondern dass es eben, weil es eben auch gemeinnützig ist irgendwo, dass es ein sehr offenes, sympathisches Format ist und da jetzt keine Verkaufsagenten irgendwo dahinter stecken. Und vielleicht dann, weil Werner gesagt hat, für wen ist die Konferenz? Klar, Webentwickler und thematisch sind wir da meistens auch so aufgestellt. Natürlich geht es um Silverstripe CMS, aber natürlich auch um diverse Randthemen, so wie damals Stefan. Ich weiß, Werner, weißt du noch das Thema? Es ging um Headless, Jamstack, glaube ich, damals in Krems, was Stefan Baumgartner
statische erzählt hat. Mit Hugo oder so hat er die Ecke gemacht.
Genau, und wir hatten Themen Barrierefreiheit, alle möglichen Geschichten, die halt Webentwicklung betreffen, die uns auch aktuell natürlich betreffen. Natürlich die letzten Jahre sehr viel KI, klarerweise. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man Silverstripe nicht kennt, dass man da schlecht aufgehoben ist. Im Gegenteil, es ist eine, glaube ich, immer eine sehr gute Mischung an Silverstripe und nicht Silverstripe Topics, Backend, Frontend, von allen Ecken was dabei, denke ich.
Cool, ja. Kann man sich die Talks auf der Website schon angucken, was da jetzt an Themen dann auch am Start sein wird? Also ich sehe zumindest die Speakerinnen und Speaker, aber die Talks, da finde ich jetzt nichts zu. Oder zum Programm.
Ich fürchte, das kommt erst. Ich
weiß nicht, weißt du genaueres? Jule wird dann kommen. Direkt Näheres weiß ich noch nicht. Ich schätze, dass wir bis Mitte, Ende August dann spätestens den Schedule haben.
Cool.
Genau, also wenn dann die Folge heraus ist, dann sollte man schon etwas mehr wissen.
Perfekt. Also schaut auf der Website vorbei, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann werdet ihr mehr erfahren über das, was da abgeht. Das ist super.
Hey Leute, wir haben noch ein cooles Giveaway für euch und zwar verlosen wir 3 Tickets für die StripeCon. Ihr müsst einfach nur eine E-Mail mit Ich will zur StripeCon im Betreff an info@stripecon.eu schicken. Wir verlinken euch das alles nochmal unten in den Shownotes und dann seid ihr im Lostopf und könnt 1 der 3 Tickets für die StripeCon gewinnen. Der Einsendeschluss ist der 7.9.2026. Also schreibt eine E-Mail mit Ich will zur StripeCon und ab geht's nach Salzburg.
Genau, S2Hub habt ihr jetzt schon mal kurz angesprochen. Es ist ein Verein. Was macht ihr da genau?
Ja, S2Hub ist ein Verein, der sich dem Silverstripe CMS in Europa sozusagen verschrieben hat. Also ein Verein, der die Nutzung von Silverstripe fordert, fördert und für die Community sozusagen da ist und natürlich auch bestenfalls Silverstripe in Europa bekannter macht. Das Ganze ist entstanden, ich glaube, es war 2019, tatsächlich auf der Konferenz in Krems. Da gab es sozusagen eine Idee, einen Funken, der kam von einem Gründungsmitglied, von Andy, wo wir dann eigentlich auf der Konferenz auf der Suche nach einer Grundlage waren, was könnte das sein, was könnte das Ziel sein. Uns war klar, wir möchten da eigentlich sichtbarer und uns breiter aufstellen, nicht nur jeder für sich, sondern in Europa tatsächlich auch eine Plattform bieten, die auch in Abstimmung mit dem Mutterschiff in Neuseeland sozusagen auch kommuniziert einfach Themen übernimmt. Es hat dann auch ein bisschen gedauert. Dann kam natürlich Corona und dann war es ein bisschen schwieriger, aber wir haben uns dann versucht, in den folgenden Jahren zusammenzufinden, zusammenzuraufen und auch ein Format zu finden und auch eine richtige Körperschaft zu finden. Das ist dann eben ein gemeinnütziger Verein in Österreich geworden, der dann eigentlich die Grundlage ist dafür. Und mit dem Ganzen ist dann natürlich auch entstanden, eine Zielsetzung, eine Vision, eine Mission und natürlich auch Aufgabenbereiche, die tatsächlich Silverstripe eben bekannter, spannender und in der Nutzung breiter machen sollen.
Ja, Genau, Andy war damals immer irgendwie genervt, weil die Auftraggeber wollten immer, dass er mit Laravel arbeitet. Und er selber hat dann eigentlich schon gewusst, nee, für das Projekt ist Silverstripe garantiert besser und auch für den Kunden langfristig besser. Aber der Kunde weiß ja noch nichts von dem CMS oder von dem Framework. Nee. Also schauen wir einfach, dass wir das generell ein bisschen bekannter machen, eben hier in der Region. Mhm. Weil es halt schon auch ein Enterprise-Ready-Framework ist oder CMS, mit dem man also nicht nur einfache Webseiten machen kann, sondern auch was das wirklich nach oben skalieren kann.
Ja.
Dabei. Und dann auch die richtige Rechtsform zu finden, war eine Challenge. Und dann eben auch, wir sind jetzt ja kein klassischer Verein, der jetzt irgendwo an einem Ort ist, wie ein Sportverein. Und alle sind hier in der Region, sondern damals dann der erste Vorsitzende, der erste Obmann war dann der Kollege aus Schweden. Und dann, wenn man hier so zu einer Bank geht, ja, wir haben einen Verein, der Obmann sitzt in Schweden. Die haben uns eigentlich alle erstmal einen Vogel gezeigt. Ja, das
Bankkonto hat eigentlich am längsten gedauert von allem. Also ich glaube, fürs Bankkonto haben wir fast ein Jahr gebraucht oder so, dass wir eins bekommen, weil wir eben so ein bunt zusammengewürfelter Haufen waren. Und Vereinsrecht und ich weiß nicht was alles, aber das war tatsächlich nicht so leicht. Ja. Mittlerweile ist unser Board ist besetzt mit Österreichern, einem Kollegen aus UK, aus Niederlande. Und das ist eigentlich eine sehr gute
Deutscher.
Mischung, weil wir eigentlich ja alle verschiedene Backgrounds haben, auch verschiedene Agenturen mit verschiedenen Ausrichtungen und Größen. Das ist eigentlich, finde ich, eine sehr gute Grundlage. Und es macht Spaß.
Genau. Und unsere Mitglieder sind eben auch aus ganz Europa, eben UK, Kroatien, Slowenien, Niederlande, Deutschland, Österreich natürlich, Schweiz. Von dem
her. Sehr gut. Ich denke mal, so wird das Thema auf jeden Fall ja bekannter, wenn man da auch divers aufgestellt ist. Jetzt seid ihr hier auch im Podcast auch gut. Vielleicht habt ihr noch mal so einen Use Case, fände ich jetzt noch mal interessant, wenn ihr, ich habe in euren Notizen gelesen, gibt ein paar Webseiten, die jetzt mit dem CMS so gebaut sind. Vielleicht könnt ihr noch mal einen so einen richtigen Case noch mal erläutern. Was habt ihr für ein cooles Projekt umgesetzt und warum hat sich da Silverstripe auch angeboten als CMS und nicht ein anderes?
Ja, ich möchte gerne nochmal was anderes nochmal zwischen reinbringen, was auch zum Thema Use Case passt, ist die Flexibilität von Silverstripe, was mir da sehr gut immer gefällt. Ich kann Datenobjekte auch von außen quasi erweitern. Also ich muss jetzt nicht unbedingt eine Subclass davon machen, sondern ich kann an Objekte oder an Datenobjekte auch Extensions dran stöpseln, die dann entweder über gewisse Hooks aufgerufen werden, also zum Beispiel on-before-write oder on-after-write, also bevor ich etwas in die Datenbank schreibe oder danach, dass dann irgendwie was ausgeführt wird und wo ich auch die Relationen einfach erweitern kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfaches Beispiel, es gibt ein Modul, ein Team-Modul, wo halt die Mitglieder in einem Team irgendwie auf der Seite dargestellt werden, so das klassische über uns, wo die einzelnen Mitarbeiter drin sind. Und ich brauche jetzt irgendwie noch ein gewisses Feld dafür, sei es irgendwie ein spezielles Motto oder das Lieblingshobby oder das Lieblingsgetränk, dann kann ich das einfach über eine Extension dranstöpseln, habe also eine kleine Extension in meinem eigenen Code, kann das Modul verwenden und habe dann dadurch ziemlich einfach eine eigene Lösung. Und übers Form-Scaffolding kommt dann unter Umständen das neue Feld auch automatisch im CMS hinten dazu. Und wenn ich will, kann ich dann immer noch in das Formular dann eingreifen und die Felder verschieben oder noch irgendwelche Zwischenüberschriften mitmachen. Also da ist das Silverstripe wirklich sehr, sehr flexibel. Wir haben es auch öfters schon hergenommen für sehr customized Shops, die sehr spezielle Sachen brauchen. Da gibt es eben auch ein allgemeines Shop-Modul, wo ich halt ein Produkt habe. Klar, also die klassischen Produkte gibt es da drinnen. Und wenn ich jetzt im Produkt noch spezielle Produktfelder brauche, dann kann ich da einfach meine Extensions schreiben, die ich halt an das Produktdatenobjekt dran stöpsel und dann geht das Ganze mit. So ein Shop-Beispiel war irgendwie so eine Art Getränkemarktkette. Und die haben halt dann klar, dann bei den Produkten, bei den Getränken halt dann, wie viel ist drinnen? Ist es mit Alkohol? Ist es ohne Alkohol? Mhm. Wie viel Volumenprozent und so weiter? Also die haben da noch so viele verschiedene Metadaten bei dem Produkt gehabt und die haben wir da relativ simpel dazu addieren können. Und dann steht so ein Shop relativ schnell auch wiederum.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Use Case. Genau, Shop-System ja grundsätzlich auch immer hochkomplex mit allen Dingen, die man da so zu bedenken hat, ne?
Allerdings. Allerdings.
Habt ihr vielleicht ansonsten darüber hinaus auch Use Cases, wo ihr sagen würdet, das ist vielleicht jetzt nicht so das Passendste für Silverstripe? Also gibt's da Punkte, wo ihr sagt, hey, wenn dein Projekt folgende Anforderungen hat, dann guck nach einem anderen CMS.
Man ja, muss sich mit PHP ein bisschen auskennen.
Man muss sich mit PHP ein bisschen auskennen, wahrscheinlich. Also, und ich denke, wenn das jetzt wirklich eine kleine Miniseite ist, wo von vornherein klar ist, man hat jetzt vielleicht wenig oder kein Budget auch für Wartung, Support, oder die Seite hat vielleicht auch so ein bisschen ein Ablaufdatum. Eben, ich habe vorhin schon gesagt, irgendwie eine Kampagnen-Landingpage und ich weiß ganz genau, im Herbst wird die wieder abgedreht. Dann muss man sich die Frage stellen, ist es das Richtige oder baue ich mir mit irgendeinem KI-Baukasten schnell was zusammen? Dann ja, ist Silverstripe wahrscheinlich ein bisschen ein Overkill. Hängt natürlich davon ab, verwendet man es schon oder ist es ein Tool, was ich mir erst erlernen muss? Klar, dann wird jeder wahrscheinlich zu dem Werkzeug greifen, was er am besten kennt. Wir haben auch schon kleine Seiten mit Silverstripe gemacht, aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sondern schnellen One-Pager mit Silverstripe unbedingt machen, weil es dann doch zu viel ist vielleicht, je nachdem.
Okay, ja, verstehe ich.
Ja, ein One-Pager, wo wirklich jeder Block dann komplett anders designt ist, das wird dann so ein bisschen schwierig damit. Und wenn ich halt dann nichts in der Datenbank brauche oder so, oder dass ich ständig irgendwie den Text ändern muss, dann brauche ich es nicht unbedingt.
Bei Shops ist ja auch so, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt einen ganz klassischen Shop mit irgendwie T-Shirts oder eben klassischer Use Case, dann würdest du wahrscheinlich sagen, naja, dann kann man ja Shopify verwenden oder ähnliches. Ist ja okay. Spannend wird es dann wirklich, wenn ich sage, ich habe konfigurierbare Produkte, die sehr stark auch mit dem Content auf der Seite verzahnt sind, wo ich vielleicht, wir hatten einen Job, da hat ein Produkt als Bundle drei verschiedene Mehrwertsteuerklassen gehabt und das musste dann in ein Warenwirtschaftssystem hin und her und solche Dinge. Das kann man wahrscheinlich mit großen Shopsystemen wie Shopware und so weiter auch machen. Mit Silverstripe bist du aber auf jeden Fall schneller und sauberer am Ziel, als eben so große Shopsysteme dann zu verbiegen. Oder auch den Checkout-Prozess wirklich zu customizen, wo man sagt, ich brauche da jetzt noch eine spezielle Funktion im letzten Schritt. Das geht bei, also meines Wissens früher bei den klassischen Shop-Systemen immer nur mit erheblichem Aufwand. Und das ist dann schon cool, wenn man diese Dinge recht zeitnah und für den Kunden umsetzen kann. Das wissen wir dann schon zu schätzen, unsere Kunden auch.
Ja, mit ein bisschen Aufwand kann ich mir da natürlich verschiedenste Checkboxen im CMS reinprogrammieren, wo ich dann auch das Layout alles anpassen kann, wenn ich es unbedingt brauche. Ich habe dann meistens, wenn ich mit dem Blocksystem arbeite, also wo ich auf einer Seite halt auch verschiedene Blöcke habe, ähnlich wie Gutenberg, dann habe ich halt zu jedem Block dann gewisse vordefinierte Styles und kann das dann dementsprechend auswählen. Dadurch haben dann natürlich auch die Leute, die das bedienen, sind zwar einerseits etwas eingeschränkter, andererseits schaut dann die Seite immer auch sehr konsistent aus.
Was ja auch super wichtig ist aus Designperspektive, ne? So von daher, ja, das ist auf jeden Fall ein super Feature. Okay, cool. Von eurer Seite haben wir noch einen wichtigen Punkt vergessen, den ihr gerne noch mit einbringen wollen würdet, bevor wir hier einen Deckel drauf machen.
Nein, ich denke, für alle Hörer, die es interessiert, am besten bei Interesse gerne mal ausprobieren oder auch auf uns, auf Slack zukommen. Wie gesagt, die Community ist sehr hilfsbereit. Und wenn man vielleicht die Nase voll vom WordPress-Ökosystem oder ähnlichen Dingen hat, oder sagt, ja, man möchte sich einfach mal was Neues anschauen, bitte gerne ausprobieren. Wie gesagt, der Einstieg ist vielleicht für Neulinge nicht immer ganz leicht, aber ich denke, wir sind hilfsbereit und
absolut.
Von allen Leuten, die mal reingeschnuppert haben, die ich kenne, die meisten sind wirklich dabei geblieben. Ich denke, ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.
Genau, entweder über Slack, das ist natürlich wieder so eine etwas closed Community, wobei es gibt einen Einladungslink auf der Silverstripe-Seite, oder halt eine E-Mail über unsere Webseite, über S2Hub, oder einfach zum Hackday kommen. Und ansonsten, mein Teil beim Hackday ist dann meistens auch ein bisschen rumzuschauen, mal hier, mal dort etwas aushelfen, wenn ich nicht gerade ganz dringend an irgendwas selber arbeite. Oder ja, und wenn sich da wirklich ganz neue Leute einfinden, dann kann man natürlich auch eine kleine Einschulung machen an dem Hackday oder einfach gemeinsam was entwickeln.
Ja, perfekt. Das ist, glaube ich, auch
mit durchgeht. Eindeutig.
Super Aufruf, ne? Die Leute nochmal, ihr könnt gerne vorbeikommen und dann lernt man das CMS ja auch nochmal ein bisschen besser kennen, lernt ein paar Leute kennen. Das ist ja auch immer ein super Einstieg. Von daher schaut euch an, ob ihr euch ein Ticket holt auf der Website 16. bis 18. September in Salzburg. Schöne Stadt, habe ich gehört. Man kann viel erleben, auch drumherum um die Konferenz. Genau, von daher eine Reise wert. Und danke, dass ihr uns das Thema näher gebracht habt und auch eure Intentionen, die ihr mit der Konferenz habt und dem Verein, den ihr dazu gegründet habt. Das ist auf jeden Fall eine super Initiative, um so ein Thema, glaube ich, nach vorne zu bringen. Recht herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und von daher, ja, würde ich sagen, sind wir hier am Ende der Episode angekommen. Danke fürs Zuhören. Wir verlinken nochmal die Punkte, die wir genannt haben, im Artikel, sage ich mal, zu dieser Episode. Da können wir Werner und Andreas auch nochmal Themen aufnehmen oder Links aufnehmen, die ihr uns zukommen lasst im Nachgang. Vielleicht auch nochmal die Kontaktdaten oder beziehungsweise wie man halt in den SEC reinkommt. Genau, wenn es Fragen gibt, dann meldet man sich einfach da. Danke euch.
So, danke dir. Danke.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Macht's gut. Ciao.
Alles Gute. Ciao.